What up, Fellas? Herzlich willkommen, neue Folge Rap Gods in guten Ton. Reborn Point ist back am Start. Neue Woche, neues Glück. Wie machen wir es? Ich sag's ganz ehrlich, diese Folge ist noch im alten Jahr aufgenommen. Deswegen euch einen guten Rutsch wünschen, werde ich heute nicht machen, auch wenn es so ganz typisch für mich jetzt gerade in der Endjahresstimmung wäre. Aber frohes Neues kann ich irgendwie auch noch nicht vollen Herzens sagen. Wir sind so, ja, ist so eine crazy Stimmung, aber ich sage euch, wie es ist. Passt auch irgendwie, passt. Diese Folge war ja eigentlich auch noch fürs letzte Jahr gedacht, aber letzten Endes sind wir jetzt hier und heute am Start, um Kanye West 808s ein Heartbreak zu besprechen. Und es ist auch komplett egal, ob es jetzt Dezember oder Januar für die Folge ist, aber auf jeden Fall ist es Winter. Und ich finde, das Album spiegelt den Winter wider. Und bevor wir auf das Album eingehen, versuchen wir wie immer nochmal da anzuknüpfen, wo wir ja in der Besprechung des Künstlers stehen geblieben sind. Es ist etwas her, versucht mir zu folgen, September 2007 droppte das Album Graduation. Und wenn wir hier von einem Winteralbum bei 808s und Heartbreak sprechen, dann sprechen wir bei Graduation so in etwa vom genauen Gegenteil. Und es war der, ja, nach College Dropout und Late Registration in den Jahren 2004 und 2005 folgte im Jahr 2007 mit eben diesem Album Graduation der dritte Geniestreich in Folge. Kritiker lieben ihn und Zahlen bestätigen ihn. Und nicht nur im prestigeträchtigen Kampf, wer an die Eins geht zwischen ihm und 50, was Kanye letzten Endes mit sich, also für sich entscheiden sollte. Auch mein Spotify Wrapped im Jahr 2025, checkt die Folge von Anfang Dezember gerne nochmal ab. Ja, ich habe Kanye West Graduation, ein Album von 2007 im Jahr 2025 in meiner Top 5 der meistgehörten Alben. Hate me. You can hate me now, wenn ihr wollt, aber ich stehe dazu. Kanye ist auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt zum Release von Graduation an dem Punkt, dass er machen kann, was er will und die Leute fressen es ihm aus der Hand. Retrospektiv betrachtet ist er auch auf Graduation schon sehr atypisch rangegangen. Jedes Album von Kanye war seiner Zeit voraus. Street Rap war das Ding und er kam als Mr. Nice Guy, Fashion Branded Guy mit College Dropout. Late Registration hat neue Sachen aufgemacht. Und jetzt auf einmal Autotune. Er featuret Daft Punk und arbeitet mit T-Pain zusammen an Autotune, sommerlichen Vibes. Und das Ding, das Rad, sollte er noch wesentlich weiter spinnen. So, ich versuche ja vom Englischen ein bisschen mich wegzubewegen. Und die Hater werden es sagen, dass ich vor allem in der letzten Folge den Weihnachtsgeschenk für euch mit Jay zum Jahresabschluss, liebe Grüße an der Stelle, ich hoffe, sie hat euch gefallen, wieder sehr ins Englische abgeschwoffen bin, aber he ain't able to fumble this shit right now. Und zu diesem Zeitpunkt, er kann es gar nicht, also er kann nichts anstellen. Ey, nee, ich mache jetzt keinen Joke darüber. So, aber man sieht ja alleine mit dem Status, den er 20 Jahre später hat, zu dem aktuellen Zeitpunkt, kann er gefühlt auch nichts anstellen, um komplett verpönt zu werden. Leute wenden sich von ihm ab, aber letzten Endes ist er immer noch das Genie, für das ihn viele Leute lieben. Und das ist natürlich auch immer und natürlich, ich werde später nochmal an anderer Stelle was dazu sagen, zu der Situation jetzt hier im Jahr 2026. Versuche es für euch schon zu machen, für mich 2025 natürlich noch, sich mit Kanye West auseinanderzusetzen und hier seine Musik, also seiner Musik diese Plattform hier zu geben. Es ist ein Zeitfragment, Leute. Und wir gehen später dann nochmal drauf ein. Aber kommen wir zurück zum Thema. Er ist zu dem Zeitpunkt unantastbar und man könnte schon darüber diskutieren, dass er zu diesem Zeitpunkt mit Graduation diesen Peak schon erreicht hat. Dass er wirklich am obersten Punkt steht, an dem man nur stehen kann. Aber nur 2 Monate nach Release des Albums und dem absoluten Höhepunkt gefühlt seiner aktuellen Situation stirbt seine Mutter. Donda West, seine große Bezugsperson, sein kompletter Rückhalt, seine moralische Instanz. Und wer sich mit Kanye mehr auseinandergesetzt hat, beispielsweise die Doku gesehen hat, der wird wissen, wie sehr ihn das zerrissen hat. Sie starb an Komplikationen einer OP. Und wer sich beispielsweise auch das Donda-Album oder den ganzen Weg dahin verfolgt hat, der checkt einfach, wie das Kanye nachhaltig schädigen sollte und über ihm auf einen Schlag alles zusammenbrechen sollte. Weil Kanye ist ab dem Zeitpunkt am Boden zerstört. Anfang 2008 geht er zwar auf Tour, aber auch das Jahr sollte für ihn nicht besser werden. Im April 2008 trennt sich zudem nämlich noch seine langjährige Partnerin und Verlobte Alexis Pfeiffer von ihm. Und ja, viel beschissener geht's nicht. Im September 2008 kündigt er dann im Rahmen der MTV Music, Video Music Awards sein viertes Album 808s and Heartbreak an und performt gleichzeitig die Lead-Single Love Lockdown. Ein sehr düsteres Album, ein sehr gebrechliche, also ein Album, an dem er sehr seine Gebrechen und seine, ja, schlechte Verfassung zu diesem Zeitpunkt zeigt. Seine emotionalen Probleme und auch mit der zweiten Single, die Ende Oktober folgt, namens Heartless, sollte dieser Style weiter anhalten. Das Album wurde letzten Endes am 24. November 2008 released. Große Teile davon entstanden innerhalb eines dreiwöchigen Aufenthaltes in Honolulu auf Hawaii. Und auch wenn ihr euch euren Eindruck selbst machen sollt, sage ich mal so, mal wieder war Kanye West seiner Zeit in irgendeiner gewissen Weise ein wenig voraus. Also lasst uns nicht lange rumfackeln und wir starten mit dem ersten Track rein, Say You Will. Produziert von Kanye West, the one and only himself. Wir machen es so, wenn ein Track nur von Kanye produziert ist, weil Kanye überall mit produziert hat natürlich, dann sage ich gar nichts dazu, aber dass ihr Bescheid wisst. Interessante Struktur, kann man direkt vorneweg einmal sagen. Man hat vier Verses, aber die Verses haben jeweils nur zwei Bars und zwischendrin halt immer wieder die Hook. Und, was auch interessant an der Struktur ist, die Runtime der Lyrics, und jetzt wird es wieder sehr englisch, tut mir leid, die Laufzeit des Textes beträgt in etwa nur die Hälfte des Songs. So, wir haben sehr, sehr viel, sag ich mal, das Instrumental, was gegen Ende sich noch hinter den Text anschließt. So, ich versuche etwas deutscher zu reden. Komisch. Das klingt auch irgendwie direkt ein bisschen rechts, wenn ich sage, ich versuche etwas deutscher zu reden. Aber ich weiß, in letzter Zeit haben sich viele darüber abgefuckt. Nicht von euch. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber im Privaten wurde mir von der einen oder anderen Seite zugetragen, dass ich dann doch ein bisschen zu sehr übertreiben würde mit dem Englischen. Aber never mind. Scheiße. Ich finde es immer cool, wenn Artists selbst ihre Ideen zu ihren Tracks teilen. Es gibt ja auch auf Genius, der Plattform, wo ich sehr, sehr viel Zeit verbringe in der Vorbereitung für diese Albumbesprechungen, gibt es ja auch extra nochmal hervorgehobene Annotationen, wenn Künstler oder am Prozess eines Tracks beteiligte Personen ihren Senf dazugeben, dass das nochmal speziell vermerkt wird und dass das Leuten natürlich dann nochmal auffällt. Und es hilft natürlich bei der Interpretation und auf der anderen Seite räumt es aber auch mit gesponnenen Theorien auf, die was teilweise gut, aber teilweise auch schlecht ist. Weil Interpretation ist natürlich ein sehr großes Ding, was Kunst und auch im speziellen Fall die Musik nach vorne bringt. Na, dass man gewisse Konzepte oder gewisse Zusammenhänge deuten kann, dass man gefühlt eine halbe Gedichtsinterpretation bei jedem Verse machen kann, dass man gewisse Bars in gewisse Richtungen interpretieren kann. Aber auf der anderen Seite können Leute auch Falschschlüsse natürlich ziehen. Und wenn Botschaften etwas versteckter sind und vielleicht durch plakative Aussagen überdeckt werden, dann werden diese vielleicht auch mehrheitlich falsch interpretiert. Bei Kanye und die Zuhörerschaft interpretieren hier den Track so ein bisschen in eine unterschiedliche Richtung. Weil Kanye erklärte auf einem Konzert mal, dass dieser Track einem Booty Call gewidmet ist. Also einer Person, die er freitagnachts anruft, diese bittet, zu ihm zu kommen, was sie ihm auch, was sie auch einwilligt. Letzten Endes Kanye aber die ganze Nacht auf sie warten muss und sie kommt letzten Endes dann doch nicht. Die Theorie der Zuhörer gebe ich euch am Ende, weil das wird, glaube ich, durch den Aufbau des Tracks relativ deutlich. In Part 1 hinterfragt Kanye, warum sie Sachen, also sie, das lyrische Sie, die Person, die er anspricht, warum sie Sachen verspricht und diese nicht einhält. Interessant ist, dass hier offiziell ganz unklar ist, was er wirklich an einer Stelle sagt. Überall wird tatsächlich offen gelassen, ob er, ich meine, Sleepless in June oder Sleep Miss You sagt. Ich glaube, es war diese Doppeldeutigkeit. Auf jeden Fall, ich suche sie euch gerade nochmal raus, wurde das auch im Booklet des Albums doppeldeutig gelassen, ebenso wie es auch auf Genius in beiden Facetten zu finden ist. Wenn jetzt mein Internet noch laden würde. Say you will. So, bitte, bitte, bitte. Ba, ba, ba. Genau, Sleep Less in June or Missing You. Geht in beide Richtungen auf. Könnt ihr für euch selbst interpretieren. Selbst Kanye spricht das auf Konzerten nicht aus, sondern lässt, also oder bringt dort noch andere Begrifflichkeiten mit rein. Im Grunde sagt beides auch das Gleiche aus. Part 1 fittet dann auch gut zu dem, was in der Hook passiert. Sie soll nichts versprechen, was sie nicht halten kann oder halten wird. Gut in den Kontext zu setzen, dass sie ihm zwar sagt, zu ihm zu kommen, aber dann letzten Endes dann doch nicht kommt, so wie Kanye den Sinn dieses Tracks ja erklärt hat. Die Fantheorien gehen recht logisch, also das ist, also es ergibt viel Sinn, das dahingehend vor allem zu dem Zeitpunkt zu interpretieren, dass Kanye sich hier auf seine Ex-Freundin und Ex-Verlobte Alexis bezieht. Im Trennungsschmerz und in der Hoffnung, dass diese Beziehung noch zu retten sei, was sich auf manch einem Track dieses Albums noch wiederholen könnte. Erst sagen, dann so tun, aber letztendlich eigentlich hoffen, dass etwas geschieht. So wie eine On-Off-Beziehung mit einer geplanten Hochzeit, die am Ende nicht zustande kommt. Part 2 bezieht sich dann darauf, was sie in ihm auslöst. Hier möchte ich kurz einen Shoutout an das Wortspiel geben. Mrs. Sofly crash lands in my room, can't waste no time, she might leave soon. Also Sofly und crash lands, also finde ich cool, finde ich einfach ein cooles Wortspiel. Aber seine Traumfrau, die immer wieder für kurze Zeit in sein Leben reinkommt, kurz bei ihm vorbeischaut und jedes Mal sein Leben etwas mehr aus der Bahn wirft. Gleichzeitig löst er sich aber auch nicht davon, weil er jedes Mal die kleine Chance empfindet, dass er letzten Endes bei ihr landen kann, was ihn nachhaltig natürlich aber auch belastet. Part 3 spielt dann auf zwei Sachen an. Zum einen, dass sie beiden Sex haben. Zum anderen, dass Kanye darüber einen Zugang zu ihr findet. Er greift ihren Nacken und schaut in ihre Seele. Sie löst sich aus ihrer Fassade und gibt die Kontrolle an ihm ab. Und die Kontrolle ist im Sinne dessen, dass sie ihren eigenen Gefühlen ihm gegenüber folgen kann. Sehr interpretativ, vielschichtig. Der vierte Part stützt dann den Interpretationsansatz der Community, weswegen viele wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass es um Alexis geht, weil er denkt immer noch über sie nach, was sich ganz deutlich auf eine Ex beziehen lässt und nicht zwingend nur auf einen Booty Call, den er vielleicht ein paar Mal getroffen hat. So. Es gibt auch noch etliche weitere Interpretationsansätze und hier verweise ich dann einfach gerne mal auf Genius und auf die ganzen Heads, die in den Foren unterwegs sind. Ich will hier nicht eure Arbeit schmälern oder streitig machen und es würde auch ein bisschen ausufern. Was auf jeden Fall für beide Ansätze spricht, aka dafür, dass Kanye sich hier auf einen Booty Call bezieht oder dass er sich auf seine Ex-Freundin Alexis bezieht, ist, dass er sich wünschen würde, dass dieser Track wahr werden würde. Ne? Also, dass sie die Dinge, die sie ihm versprochen hat, wahr werden. Also, vielleicht, dass er mit Alexis wieder zusammenkommt, sie heiraten und eine Familie gründen. Oder dass dieser Booty Call sich auf ihn einlässt und er dort mit ihr glücklich werden kann. I don't know. Der Beat läuft, wie ich es am Anfang ja schon deutlich gemacht habe, am Ende noch sehr, sehr lange weiter, nämlich über 3 Minuten. Also wir könnten jetzt schon hier auf den Beat eingehen. Die 808, die im Titel steht, ist recht deutlich. Es gibt noch ein paar Interpretationsansätze zum Titel und zur Verwendung der 808, aber ich glaube, das machen wir nächste Woche im Fazit, wenn wir das Album nochmal Revue passieren lassen. Weil dann habt ihr eine größere Sample Size darüber, dass das nicht nur ein Einzelfall auf einem Beat ist, sondern achtet gerne auf die Beats. Das will ich euch damit sagen. Gehen wir weiter. Welcome to Heartbreak. Featuring Kid Cudi. Produziert von Plain Pat, Jeff Basker und Kanye West. Und Kid Cudi, heutzutage natürlich ein arrivierter, großbekannter Künstler, ist zu dem Zeitpunkt das neue Protégé von Kanyes Label Good Music. Nachdem er das A Kid Named Cudi Tape 2008 veröffentlicht hatte, dachte sich Kanye, lass den doch mal sein. Und wie so häufig hatte Kanye einen guten Riecher. Denn nur 3 Monate nach Veröffentlichung von 808's in Heartbreak sollte die Leadsingle Day and Night, ja, schon mal vielleicht schon mal gehört, als einer der größten Tracks der 2000er Jahre, würde ich schon, also der zweiten Hälfte der 2000er, würde ich sagen, kommen und im Jahr 2009 dann natürlich auch das Debütalbum Man on the Moon, The End of Day, was auch einen großen Impact hatte. Musikalisch gesehen, so für die damalige Zeit. Ich weiß nicht, ob wir über Kid Cudi mal sprechen. Muss ich mal Gedanken machen. Ich muss generell mal mehr nochmal die alten Kid Cudi Sachen hören, gucken, ob da genug ist, über das es sich zu lohnen spricht. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann gebt mir dazu natürlich auch gerne mal Feedback. Inhaltlich setzt sich Kanye hier damit auseinander, dass sein Lebensstil immer weiter von dem seiner Mitmenschen abdriftet. Gebackt durch für Kanye sehr typische und ja, für die Anekdoten, praktisch, also für Kanye typische Anekdoten, die, glaube ich, auch jeder Fan von Kanyes Lyrik liebt. Also, Nomi zeigt ihm Kindheitsfotos und seine Godsister heiratet. Ich habe Godsister nicht übersetzt, weil ich bis heute nicht ganz sicher bin, was das, also. Ich habe es versucht, mir im Kopf vorzustellen. So, das kannst du auf Deutsch, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Mann, Godfather ist dein Pate im Englischen, ja. So, der Godfather ist nicht nur der Mafia-Pate, sondern auch der kirchliche Pate. So. Und Godsister müsste dann die Tochter von deinem Paten sein? Ja. Ja, ich glaube, so habe ich mir es damals auch gedacht. Aber gut, Naomi zeigt ihm Kindheitsfotos, die Tochter von seinem Paten heiratet. Doch er kann letzten Endes nur Bilder von seinen Häusern zeigen. Was deutlich machen soll, ne? Sein Kollege zeigt ihm Kinderfotos. Er kann ihm nur Bilder von seinen Häusern zeigen. Ihm fehlt dieser familiäre, dieser emotionale, dieser soziale Ankerpunkt, während er durch den Materialismus natürlich nur im Saus und Braus lebt. Er kommt zur Hochzeit seiner Godsister zu spät und muss aus Zeitgründen, weil Kanye natürlich viel beschäftigt und stets unterwegs ist, auch leider schon wieder gehen, bevor sie den Kuchen anschneiden können. Ich will es nicht alles runterzitieren, ich habe es jetzt hier mal umrissen, es ist so es ist so geil, aber einfach formuliert, weil es dieses Typische ist, Kanye kann ganz einfach, mit ganz einfachen Sätzen ein Sachverhalt darstellen und schafft es, ich weiß nicht warum, das irgendwie relatable zu machen. Ich kann mir direkt vorstellen, welchen Struggle der Mann in der Situation hat. Ich kann mir direkt vorstellen, wie er sich in der Situation fühlt, wie er das hasst und liebt zugleich, dass er den Erfolg hat, aber dadurch seine Mitmenschen und er und beziehungsweise die Kommunikation zwischen seinen Mitmenschen und ihm damit in Mitleidenschaft gerät. Auch ein anderes Beispiel, was die Nase so weit oben zeigt, wie es nur sein kann bei einer Person. Jemand macht im Witz ein Flugzeug, aber Kanye kann diesen nicht hören, weil er halt nicht Economy, sondern in der ersten Klasse sitzt. Was? Er hat sein ganzes Leben lang das Good Life, das gute Leben gejagt und im Grunde sein ganzes Leben dadurch verpasst. Nochmal eine doppelte, also zum einen ist es eine tiefe Aussage, aber eine doppelte Anlehnung natürlich auch an den Track Good Life auf dem Graduation-Album. Und vielleicht ist das auch dieser Unterschied. Good Life ist natürlich einer dieser krassen Gute-Laune-Tracks featuring T-Pain. In dieser Zeit von Graduation hat er über den Erfolg und alles und dass er es geschafft hat, gesprochen und hat das dann auch so empfunden. Der Unterschied ist jetzt aber, dass er innerhalb von nicht mal einem halben Jahr seine zwei größten Bezugspersonen, nämlich seine geplante Frau, seine Verlobte, aber auch seine Mutter natürlich verloren hat und ihm auf einmal diese sozialen Komponenten fehlen, weil er allein da steht. Donda und Alexis sind weg und sein Erfolg kann letzten Endes diese Lücke halt einfach nicht schließen. Und er setzt damit auch wenn er es nicht so sagt, den allgegenwärtigen Gedanken auf, der für viele eine Floskel, für viele auch einfach ein Angriff ist, weil das meistens von den Leuten kommt, die den Erfolg und die finanzielle Freiheit haben, dies zu sagen. Aber ich glaube, und ich bin bei Gott nicht in der Situation, dass diese finanzielle Freiheit bei mir da wäre, aber es muss irgendwas daran sein, zu sagen, dass der Erfolg einen nicht glücklich macht, dass das Geld einen nicht glücklich macht, weil letzten Endes die einfachen Dinge wie ein gutes soziales Umfeld, eine Familie und keine Ahnung, Personen, die einen lieben, für ihn in dem Moment nicht da sind und fehlen. Und das kann Geld halt einfach nicht aufwiegen. Was sich mit der Balance natürlich der Wertschätzung des eigenen Lebens auseinandersetzt, ne? Und ich, wie ich es eben gesagt habe, das geht irgendwie durch alle Phasen der menschlichen Gesellschaft und für mich ist es noch gerade zwischen den Jahren, die Weihnachtszeit ist gerade vorbei und da ist es natürlich ein sehr akutes Thema gerade, weil man es einfach wieder gemerkt hat, dankbar dafür sein kann, dass man sozial so aufgestellt ist, dass man die Weihnachtstage in meinem Fall beispielsweise eher damit durchplanen muss, weil man mit verschiedenen Leuten feiern will, anstelle dessen, dass man am Ende des Tages alleine an Weihnachten zu Hause sitzt oder wo auch immer. Ich finde es noch interessant, dass mir vorhin, als ich das Album, also oder die Tracks, die wir heute hier in der Folge besprechen, nochmal durchgehört habe, ist mir nochmal aufgefallen und ich musste direkt daran denken, Kanye hat ja diese Anekdote, ist damit eingestiegen, dass sein Homie ihm Fotos von seinen Kindern zeigt und Kanye das ja irgendwie auch deutlich durch die Haltung dieses Tracks vermisst, ne? Welcome to Heartbreak. Er ist ja abgefuckt darüber, dass er ja nur Bilder von seinen Häusern zeigen kann. Ich musste an Real Friends von The Life of Pablo Album denken, also 6 Jahre später? 8 Jahre später? 8 Jahre. 8 Jahre müssten es sein. 8 Jahre später zeigte sich nämlich die Entwicklung dahingehend, dass er auf Real Friends sich eher darüber abfuckte, beziehungsweise sich dafür entschuldigte, dass er nicht das Alter von den Kindern seiner Freunde kennen kann. Weil er natürlich viel um die Ohren hat, aber auch seine eigene Tochter hat und der zweite Sohn auf dem Weg ist. Na, das müsste dann Saint. Hieß der zweite Sohn Saint? Also der Sohn Saint? Ich glaube, also seine Tochter ist ja North, also Nori. Und die müsste da schon gewesen sein. Also I got my own junior on the way though. plus I got already one kid. So, ihr wisst welche Line oder ihr kennt den Track vielleicht auch gar nicht und dann ist es eh egal. Gehen wir weiter zu Heartless. Und für Heartless holt er sich für die Produktion seinen Chicagoer Mentor hinzu, dessen Impact ich erst so richtig verstanden habe, als ich die Doku mir damals angeschaut habe, weil es da diese ganz ergreifenden Situationen gibt, wie die sich dann irgendwie so kurzen Missverständnis haben und dann irgendwo an der Straßenecke treffen und dann Ewigkeiten in den Armen liegen, weil Kanye komplett entrüstet und beschämt ist, weil er ihm an irgendeiner Stelle nicht seinen Hack gegeben hat. No ID, meine Freunde, No ID. Und No ID sorgt in der Zusammensetzung mit Kanye hier in der Produktion dieses Tracks dafür, dass Kanye nach Stronger und Gold Digger, also zwei sehr, sehr erfolgreichen Tracks, die dritterfolgreichste Kanye-Single aller Zeiten bringt. Heartless ist die dritterfolgreichste Single von Kanye West all time. Verrückt. Inhaltlich recht einfach und ich habe ja gesagt, ich will nicht mehr so viel zerdenken. Wir bekommen hier auf dem Track, muss man dazu sagen, vielleicht sogar die ersten vollständigen konventionellen Parts in diesem Sinne, wie wir es eigentlich erwarten würden. Ne? Also, keine Ahnung, auf Say You Will hatten wir diese zwei Bars-Parts immer. Welcome to Heartbreak, ja, kann man mal so. Also war auch nicht ein konventioneller Part und Heartless ist eine Single, die natürlich auch für Radio und für die gewohnten Schemata konzipiert ist und da merkt man ganz gewöhnliche Parts. Und Kanye spricht hier über Stimmen in der Hook, welche nachts einer Person die kälteste Story aller Zeiten erzählen. Über jemanden, der seine Seele an eine herzlose Frau verloren hat. Krasse metaphorische Aufmachung dafür, dass Kanye sagen will, dass er nachts wach liegt und darüber nachdenkt, dass er von einer Frau nicht loskommt. Aber ikonische Hook. Und momentan kriege ich die ganze Zeit in den Algorithmus irgendwelche Konzertausschnitte, wo Kanye die erste Line anrifft und man einfach nur tausende und tausende Leute hört, wie sie diese Hook für ihn performen live und er gar nichts dazu macht. Das ist Gänsehaut. Im ersten Part greift Kanye auch seine Fassungslosigkeit auf, wie sie ihn nur verlassen konnte. Nach alledem, was sie gemeinsam erlebt hätten. Ich stelle es hier bewusst in den Konjunktiv, einfach weil es Kanyes Seite der Geschichte ist und ich nicht weiß, inwiefern, bei welcher Person das der Fall war und wer überhaupt gemeint ist. Laut ihm bereut sie es zu diesem Zeitpunkt bereits, ihn verlassen zu haben und zeigt ihm so ein bisschen die kalte Schulter. Um wieder das Interesse bei ihm zu wecken. So. Ist entweder eine krasse Teenager-Taktik, wo ich mir so denke, Bro, wenn das stimmt, finde ich das okay, seid ihr 16? Das hat man doch damals gemacht, so. Wenn es nicht so ist, dann erkenne ich darin auf jeden Fall eine sehr verzweifelte Interpretationsansicht von Kanye, der sich das praktisch erhofft. Ja, die zeigt mir jetzt die kalte Schulter, aber im Grunde hat sie ja immer noch Interesse und sie wird zu mir zurückkehren. Weil die Fakten sind ein bisschen scheiße für Kanye. Die liegen nicht so gut. Weil sie hat einen neuen Freund. Kanye redet sich so ein bisschen ein, ja, aber ich habe Homies, mir geht's gut. Letzten Endes ist er aber dennoch einsam. Und das spricht, also dieses Resümee dieses Parts, dass sie in einer Beziehung ist, er mit seinen Homies chillt, am Ende letzten Endes doch einsam ist, lässt wieder diesen Interpretationsansatz zu, dass es eine verzweifelte Ansicht ist, ein Selbstschutzmechanismus, dass er sie letzten Endes natürlich sehr vermisst und sich erhofft, dass sie zu ihm zurückkehrt, was ja auch die Stimmen ihm nachts sagen, wenn sie ihm die kälteste Story aller Zeiten erzählen. Es letzten Endes doch aber nicht so ist. Im zweiten Part spricht Kanye dann über die Uneinigkeiten, die in der Beziehung für Probleme gesorgt haben. Er geht davon aus, dass dieser Breakup aber auch nur vorübergehend ist, weil sie wird ja zu ihm zurückkehren, was wir im ersten Part ja schon deutlich gemacht haben. Und die Bridge und das Outro machen den ewigen Kreislauf dessen deutlich, was sehr deutlich darauf hinweist, dass es in diesem Track um Alexis geht, weil diese Beziehung schon seit 2002 gewohnt eine On-Off-Beziehung war. Ergibt Sinn, dass es ein Kreislauf ist, dass Kanye denkt, dieser Breakup ist nur vorübergehend, dass Kanye das aus Erfahrung sagt und sich dann wahrscheinlich auf diese länger anhaltende Beziehung bezieht, in der viel passiert ist, wo Kanye nicht verstehen kann, warum sie diese Reißleine gezogen hat, nach dem allem, was sie gemeinsam erlebt haben und was sie vielleicht noch gemeinsam vorhatten. Er erkennt an, dass sie ihn hassen wird, und sie verfeindet bleiben, wie das letzten Endes zu interpretieren ist, überlasse ich jedem mal selbst. Aber wird auch diese Nacht, ne, wieder die Stories von, also die kälteste Story aller Zeiten, the coldest story ever told, wird er auch diese Nacht wieder hören, dass er seine Seele an sie verloren hat. So. Was mir sehr, sehr deutlich macht, so Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Kanye erkennt an, dass es ein Teufelskreis ist. Kanye erkennt an, dass sie sich gegenseitig vielleicht nicht so gut tun. Aber trotzdem kann er sich noch nicht von dem Gedanken verabschieden, mit ihr wieder zurückzukommen, zurück in die Komfortzone zu kommen und an diesem Ideal der guten Beziehung festzuhalten. Und vielleicht ist es auch ein Selbstschutzmechanismus, dass er sie als heartless, also als herzlos darstellt, um seine eigenen Fehler, sich nicht mit seinen eigenen Fehlern praktisch auseinandersetzen oder identifizieren zu müssen. Apropos Einsicht, gehen wir zum nächsten Track, nämlich Amazing, featuring Jeezy und ist produziert von Jeff Basker und Kanye West again. Zwei direkte Anmerkungen zu diesem Track. Kanye kehrt nach dem Ausrutscher auf Heartless wieder zu seinen kurzen, sehr, sehr fragmentierten Parts zurück. Und Kanye läutet hier die Ära ein, ein brutales Feature aus der Down-South-Bewegung auf sein Album zu packen. Man könnte schon drüber sprechen, dass es auch vorher, beispielsweise auf Graduation mit Barry Bonds, dem Lil Wayne-Feature war. Aber ich finde, hier wird es das erste Mal sehr deutlich. Kleines Foreshadowing auf My Beautiful Dark Twisted Fantasy ist meiner Meinung nach der beste Rick Ross-Part aller Zeiten drauf. Auf dem Track Devil in a New Dress. Da werden wir zugegebener Zeit dann auch irgendwann mal drüber sprechen. Auf oberflächlicher Ebene macht Kanye hier deutlich, wie erstaunlich, im Englischen amazing, er ist. Wenn man jedoch tiefer in die Bars geht, dann lässt sich hier bereits der Anschwung von Kanyes mit den Jahren stetig ansteigendem Größenwahn erkennen. Zum Beispiel, er ist ein Monster. Er hat nur Angst vor sich selbst und seine Regentschaft ist grenzenlos. In den folgenden Jahren, und das hat natürlich sein Geschmäckle, sollte das durch etwaige Eskapaden, wie beispielsweise alleine schon im Folgejahr mit der Taylor Swift-Situation, sich immer weiter verschärfen. Mit drastischeren Folgen bis hin zu dem, was in den letzten Jahren jetzt auch wirklich passiert ist, was crazy ist und was mir in erster Linie immer wehtut, wenn ich davon mitkriege. Was ihn immer kontroverser mit der Zeit auch erscheinen lässt und was sein öffentliches Image nachhaltig, und wir haben ja Gott sei Dank das Explicit Tag, fickt. So, im Kontext ist der Track auf jeden Fall irgendwie so ein kleiner Vorbote. Konnte man damals nicht wissen, aber für mich ist er dahingehend, wenn ich den jetzt interpretiere und so retrospektiv schon fast historisch betrachte, makaber ein bisschen, ne? Weil er die Entwicklung von Kanye so ein bisschen mit einläutet. Isoliert, so letzten Endes, wie der Track klingt, was dort, wie der aufgebaut ist, konzeptionell mit dem Feature und was vor allem, ist der Track fucking dope. So, love that shit. Und das Feature ist ja auch ein bisschen eine selbsterfüllte Prophezeiung, wenn man es so sehen will. Ne? Weil das Yeezy, wie Kanye sich ja unter anderem nennt, nun auch noch Jeezy dazu holt, kam ja schon auf The Glory auf dem Graduation-Album klar. Weil da sagte er, ich zitiere, "It's easy, the hood love to listen to Jeezy and Weezy and oh yeah, Yeezy." Weezy, wie der Spitzname von Lil Wayne ist, war, wie eben schon erwähnt, ja, gefeatured auf dem Track Barry Bonds auf dem Graduation-Album. Und um die Reihe zu vervollständigen, dass Yeezy nicht nur mit Weezy, sondern auch mit Jeezy zusammengearbeitet hat, finden wir Jeezy, eben diesen, hier auf dem 808s, ein Heartbreak-Album auf dem Track Amazing. Und ich muss sagen, ich bin ja, wir haben auch schon mal über Jeezy gesprochen, auch bekannt als Young Jeezy. Und ich habe immer so meine Schwierigkeiten mit seiner Mucke. So, und generell, wer hier häufiger zuhört, weiß, dass Down South und ich irgendwie nie so zusammengefunden haben. Fucking dope apart. Fucking dope apart. Und ich habe das häufig, wir hatten das auch zuletzt auf dem A$AP Rocky Album at Long Last A$AP, was wir besprochen hatten. Da waren auch diese ganzen Down South Legends wie Juicy J oder Bun B und Pimp C. Irgendwie, wenn die featuren auf, sag ich mal, einem anderen Style, dann kommt das immer krass. Also ich will denen auf gar keinen Fall ihren Style beziehungsweise ihre Qualitäten absprechen, weil in den richtigen Momenten und mit der richtigen Produktion hätte das bei mir auch. Ja. Gehen wir zum nächsten Track, nämlich der Lead-Single. Vorhin schon angesprochen, mit der Ankündigung auf den MTV Video Music Awards im Jahr 2008 wurde auch die Lead-Single namens Love Lockdown vorgestellt. Produziert wieder von Kanye und Jeff Basker. Jeff Basker ist sehr, sehr präsent hier in der ersten Hälfte des Albums, falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Und die Lead-Single setzt sich mit verschiedenen Arten von Liebe und der Kommunikation dieser auseinander. Liebe, Harry. Liebe. So. Kanye betont immer wieder, dass er ein Girl nicht auf die Art geliebt hat, die er wollte, und baut für die verschiedenen Parts verschiedene Szenarien auf, welche ihn in die Bredouille bringen. Wenn man versucht, diese Parts immer auf die gleiche Frau zu beziehen, dann ergibt das nicht sehr viel Sinn. Bedeutet, ich denke, sie sind isoliert voneinander zu betrachten und machen deutlich, dass das in verschiedensten Situationen immer wieder das Problem auftauchen kann. Im ersten Part muss er sich von der Person lösen, aber er kann es nicht. So. Und er zieht seinen Schluss daraus, dass er seine Gefühle, die er ihr gegenüber geäußert hat, nicht für sich behalten sollte. Lieber für sich behalten sollte, sorry. Was auch in die Hook übergeht, wo er den Rat gibt, keep your love locked down. Also halte deine Liebe für dich zurück und äußere sie nicht nach außen. Im zweiten Part spricht Kanye darüber, dass er seine Gefühle nicht zurückhalten kann. Er liebt dieses Girl auf der anderen Seite des Tisches praktisch nicht und muss sich von ihr lösen. Das Leben ist letzten Endes, und das wird in dem Part auch ein bisschen deutlich, zu kurz, um sich in einer falschen Beziehung zu binden. Und im dritten Part hält Kanye verkrampft an einer Liebe fest, obwohl er weiß, dass er sie nicht so liebt, wie er es möchte. Er bedient sich erneut hier dem Sinnbild der Straße, die er schon in der Hook von Heartless, in der kältesten Story aller Zeiten, die jemals erzählt wurde von irgendwelchen Stimmen, während er versucht zu schlafen, gewandert ist. Bah, so. Ist ein Rückbezug auf die Hook von Heartless und wird von dem einen oder anderen dann doch auch wieder auf Alexis projiziert. Wo Kanye hingeht, braucht er sie, das lyrische Sie, da haben wir es wieder nicht, kann hier auch letzten Endes wieder verschieden interpretiert werden. Wenn wir uns beispielsweise zurückdenken an Welcome to Heartbreak, dem Track mit Kid Cudi, dann hat er keine Zeit für Familie, da er den Erfolg weiterhin pusht und letzten Endes dort die sozialen Abstriche machen muss. Ich lasse die Tür zum Raum für Interpretationen hier einfach gerne mal offen und ihr könnt euch eure eigenen Gedanken dazu machen. Am Ende der Hook ist er aber auch ein bisschen einsichtig, weil er sagt am Ende, you lose. Also du verlierst. Er gibt zwar den Tipp, dass man die Liebe zurückhalten soll und nicht offen kommunizieren soll, erkennt, also lässt aber auch eine gewisse Einsicht erkennen, die auf das Liebe zurückhalten, den Lockdown bezogen ist, gehe ich mal von aus. Du solltest letzten Endes, auch wenn es nicht immer einfach ist und wenn das dich auch in gewisse schwierige Situationen bringen kann, solltest du mit deinen Gefühlen offen sein, weil das auf Dauer anders nicht hilft. Kommuniziere diese, finde eine Lösung, schließe mit dem ab, wenn es nicht sein soll und freue dich daran, wenn dies auf Gegenseitigkeit beruht oder, keine Ahnung, man einen gemeinsamen Zwischenweg findet, was auch immer. So. Lass uns über den letzten Track für heute sprechen. Wir cutten das Album perfekt in der Hälfte. Es sind 12 Tracks. Wir sprechen über die ersten 6. Wir kommen zum 6. Track, nämlich zu Paranoid, featuring Mr. Hudson, produziert von Plain Pat, Jeff Basker und Kanye West. Und der Track hebt sich inhaltlich und musikalisch bislang am meisten ab, würde ich sagen. Weil musikalisch ist es ein schnellerer Beat und am ehesten, wenn man das jetzt mal ausklammert, was bislang auf dem Album passiert ist und vielleicht das Jeezy-Feature, ist es am meisten Rap, Rap, Rap. Für die True Schooler hier, die Leute, die Kanye wahrscheinlich dafür für den Teufel halten, was er in den 2000ern mit Hip-Hop gemacht hat. Ich liebe ja auch True School, keine Ahnung, Boom Bap, Kopfnicker-Rap, aber auf dem Album muss ich tatsächlich sagen, ist der Track, der mir bislang am negativsten sich zeigt, weil er wahrscheinlich einfach nicht so in die Reihe bislang reinpasst. Inhaltlich spricht er über eine vergangene Beziehung und wie er sie überzeugt, bei ihm zu bleiben. 2025, pardon, für euch jetzt schon 2026, würde man vieles davon Gaslighting nennen. Aber das war halt 2008, ja. Ich will hier nicht die Moralkeule schwingen, wie gesagt, der Track bekommt mir bislang am wenigsten auf dem Album, was aber wahrscheinlich, glaube ich, auch größtenteils, also erstens daran liegt, dass er inhaltlich irgendwie nicht so in den Charakter passt, den Kanye hier auf dem Album widerspiegelt, dieses Verletzliche, dieses, ja, eigentlich sehr Verliebte und, keine Ahnung, Verzweifelte, was hier nicht rüberkommt. Hier wirkt er wie der Player, der 20 Frauen in der Woche sieht und, keine Ahnung, sich die angesprochene Dame hier nur warm halten will für die nächste Situation, wo er Interesse an ihr hat. Keine Ahnung, das passt irgendwie für mich hier nicht rein. Und musikalisch fittet er auch nicht ganz. Er sagt, sie ist paranoid. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich mag dieses Track nicht ganz so sehr wie anderes. Aber egal. Das soll es für diese Woche, für diese Albumbesprechung gewesen sein. Soweit, so gut. Wir streichen mal dieses ganze Jahreswechselthema und ich sag einfach, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche hier wieder zu der zweiten Hälfte, zu der Albumbesprechung von Kanye Wests viertem Album aus dem Jahre 2008 mit dem Titel 808s and Heartbreak. Bis dahin wünsche ich euch was. Habt ein schönes Wochenende, passt auf euch auf, stay strapped und seid lieb zueinander.